Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Es ist immer noch Tour de France-Zeit und wir haben heute ein super spannendes Thema mitgebracht. Etwas, was schon in den Medien, sozialen Medien etwas länger kursiert, wenn man sich mit den Sportwissenschaften beschäftigt, und zwar Exolactat. Was das genau ist, das werden wir heute alles besprechen. Aber zuvor erstmal heute remote unterwegs. Hi Lennart.
Heute remote unterwegs und ich merke, du bist schon im All-Out-Modus, weil du unter Zeitdruck bist.
Ich bin im All-Out-Modus und ein bisschen auch, bin ich ganz ehrlich, bin etwas nervös. Ich habe das Gefühl, ich werde mich gleich abscheppern.
Du wirst dich gleich abscheppern im Sinne von, dass du All-Out fahren wirst oder dich auf die Schnauze legen wirst?
Ich glaube, ich werde, ich glaube, ich werde mich vielleicht auf die Schnauze legen. Und ich weiß es jetzt schon, das ist das Schlimme. Weil ich bin beim Three Rides Stage Race in Winterberg. Ich fahre heute zum ersten Mal ein Stage Race auf Gravel. Und wir beginnen heute mit einem Zeitfahren, 14 Kilometer. Und das Ding ist, nach 2 Kilometer geht es einfach links weg. Und wir fahren einfach mal hier eine Skipiste runter. Das ist einfach eine Wiese. Und das ist an sich erstmal kein Problem. Ich bin jetzt vorgestern Recon gefahren. Und ich sag mal, Spitzengeschwindigkeit der Wiese runter waren 65 km/h. Dann ging es in einer Linkskurve. Und ich habe gedacht so, wenn ich das im Zeitfahren mache, hole ich super viel Zeit raus, weil so viele fahren wahrscheinlich dieses Tempo nicht, weil das ist wirklich geisteskrank. Aber es regnet gerade durch.
Es regnet durch.
Das heißt, gleich ist die Wiese nass. Naja, also aber es ist nur im Winterberg hier. Ihr kommt gleich ein Schauer durch, so ein Nieselregen. Das macht einmal alles nass und dann zieht das auch weg, aber dann ist die Wiese nass.
Also so ein Power-Slide des Todes auf diese Linkskurve zu machen. Das Rad schon mal querstellen und dann, wenn es quer steht und in der Kurve ist, wieder antreten und in die richtige Richtung.
Okay. Übrigens habe ich da den Hinweis bekommen, wir haben uns letzte Folge ja so ein bisschen über die Abfahrtstechnik von Pogacar echauffiert. Da hat mir jemand geschrieben, es käme aus dem Mountainbikesport, klar, haben wir auch schon mal gesehen, und die Intention ist, wenn du das hinkriegst mit dem Gewichtsverlagern, dass du, und das muss ich kurz drüber nachdenken, du würdest wohl schneller auf den ersten Pedaltritt kommen, du kannst wohl schneller wieder antreten aus einer Serpentine heraus. Also,
hattest du das Gefühl, dass der Mann jetzt auf maximalen Antrittmoment, also in einem Crit könnte ich das verstehen.
Ja, aber denke ich irgendwie auch. Also es ist eine Abfahrt, ich weiß nicht, ob das Ziel ist, maximal schnell wieder auf die Pedale zu stehen, wenn du halt noch 30 Kilometer vor dir hast.
Mir wäre es ja immer wichtig, maximal nicht aus der Kurve zu fliegen. Und gefühlt habe ich damit ein besseres Feeling fürs Fahrrad, wenn ich das äußere Pedal unten habe oder das innere oben.
Ja.
Aber ja, es kommen immer wieder neue Dinge im Radsport. Und das ist ja auch das tolle Thema heute. Das ist so ein schönes Hype-Thema. Ich sehe jetzt schon alle Leute hier auf irgendwelchen Abfahrten der Pogacar-Abfahrtstechnik fahren. Und die ist ebenso unetabliert oder unbewiesen wie das andere Thema heute.
Aber stark.
Aber wollen wir nochmal kurz auf die Tour gucken, bevor wir reinstarten in das Thema Laktat und Laktatsupplementation von außen. Wir haben das letzte Mal gesprochen, da gab es eine schöne Sprint-Etappe. Und zwar war das die Etappe, die gewonnen wurde von Tim Merlier mal wieder. Seitdem gab es eine im GC relevante Etappe. Und zwar die Etappe, die nach willst du es aussprechen?
Le Lyon.
Ja, ging.
Übrigens habe ich, Feedback bekommen, dass unsere Aussprache letztens ich weiß nicht, was wir gesagt hatten, war auf jeden Fall richtig.
Lenny Martinez haben wir richtig ausgesprochen. Super.
Danny Martinez. Bevor wir ganz kurz die Le Lyon-Etappe besprechen, bist du auch der Meinung, dass Tim Merlier der weitaus stärkste Sprinter ist, allerdings sich echt scheiße positioniert bei der diesjährigen Tour? Also immer?
Gefühlt? Aber das ist immer so.
Das ist ganz komisch.
Das ist immer jemand, der wartet relativ lang, der hat seinen einen Anfahrer und dann fahren die halt einfach vor. Und die Tür öffnet sich irgendwie immer noch für den.
Verstehe, was du meinst, das meine ich gar nicht. Ich glaube, das war die Etappe nach Bordeaux oder so, wo der in der letzten Rechtskurve, 500 vor Ziel, ist der wirklich mit 20 Meter Gap hinterm Feld, also hinterm Sprinterfeld quasi. Er muss erst 20 Meter Lücke schließen, kommt dann mit Übergeschwindigkeit. Das ist geil zu sehen, weil direkt, der darf keinen Tritt rausnehmen. Der fährt einen 400 Meter Sprint eigentlich. Baut dann erstmal, der hat die Geschwindigkeit aufgebaut, 400 vor Ziel. Und als er vorne bei Philipsen ankommt, kommt er mit 3 km/h Übergeschwindigkeit an. Aber diesen Sprint zu halten, ist halt komplett krass. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der ist die ganze Zeit immer falsch positioniert und kommt in den letzten Moment erst nach vorne.
Ja, das hat man tatsächlich immer das Gefühl bei ihm, dass er einfach, er ist sehr weit hinten und wenn du eine Etappe hast, wie die, die du gerade angesprochen hast, und da reißt es aus irgendeinem Grund, dann hast du halt die Arschkarte. Deswegen ist er meistens irgendwie so, entweder er gewinnt oder er macht gar nichts mehr. Und auf der Etappe war es halt geil und das hatten wir jetzt zweimal bei den Sprints, auch bei den Sprint, den Søren Bjerregaard gewinnt. Da fahren die Leute früh los und nehmen das Momentum mit. Also da ist es so, dass ein Tim Merlier in den Windschatten reinsprintet und dann sagt, okay, jetzt ziehe ich auch durch, ich habe mehr Speed, jetzt muss ich gucken, dass ich es halte und verzögere nicht mehr und gewinnt dann halt so einen übelst langen Sprint. Also schon mega krass, ich würde die Werte echt gerne mal davon sehen. Und das andere Mal ist es Søren Bjerregaard, der ans Hinterrad von, ich glaube, Kees Bol springt und sich dann so eine Millisekunde sieht, man überlegt da so, setzt mich nochmal hin und warte, ich fahre los und gewinnt dann auch die Etappe.
Er hat auch übelst Glück gehabt, dass Lücke, die aufgegangen ist, auch offen blieb. Also er hätte auch direkt in die Eisen gehen müssen, wenn er rechts zugemacht wäre. Und zieht halt dadurch durch und hat dann, ich habe mir das ganz genau angeguckt, der hat halt auf Höhe von Philipsen und so halt wirklich deutlich mehr Geschwindigkeit. Und gerade Philipsen ist immer derjenige, der erstmal die Geschwindigkeit aufbauen muss, aber zurzeit irgendwie nicht physisch der Stärkste ist, zumindest ein Tempo aufbauen. Ja, aber der wirkt immer, der ist immer diesen Punkt so latent überrascht, springt dann los und dann siehst du halt, Tim Merlier hängt irgendwie so ein bisschen hinter Philipsen und muss dann auch erstmal warten, bis die Lücke frei wird und bis die alle erstmal Tempo bekommen, geht halt vorne ein bisschen die Zeit aus. Ich finde es halt auch krass, bei der gestrigen Etappe war das auch so, Tim Merlier hat das Ding halt gewonnen, aber der hat wirklich bestimmt dreimal seinen Sprint aufgehört. Also der hat dreimal, ist er von der Pedale kurz gegangen, fährt wieder an, hält wieder, zieht das Fahrrad zurück und dann wieder vorbeizugehen und dann beschleunigt er erst. Ja, schon wild.
Ja, ich finde, Jasper Philipsen ist, das ist schwierig. Also, der Kollege macht auf mich nicht den schnellsten Eindruck. Nee. Das klingt jetzt wieder so despektierlich und hart, aber wir sprechen halt von Sprintern und Sprinter wollen gewinnen. So, der Philipsen fährt immer wieder vorne rein bei einer Tour de France und das ist extrem hohes Niveau. Aber der tritt aktuell an und schlägt gerade mal so einen Milan Fritter, auch nichts gegen ihn, aber das ist kein Top-Sprinter. Und du hast einfach zwei Leute wie Tim Merlier und Olaf Koy, die einfach deutlich schneller sind. Und Olaf Koy gestern relativ lange eingebaut und der kam auf den letzten Metern auch nochmal richtig übel auf.
Ja. Ich wollte gerade sagen, und das mit der Situation auch, dass man sieht, wie Philipsen auch einfach jedes Mal vorne perfekt abgeliefert wird von Van der Poel. Ne? Also es ist wirklich, die anderen, die wuseln sich so da durch und so ein Tim Merlier kommt irgendwie mit Ach und Krach noch von nach vorne, dann geht die Lücke eben auf und fährt dann letzten 100 Meter beschleunigt der oder 70 Meter beschleunigt der noch so hart und Philipsen wird eigentlich prime vorne auf 2 abgeliefert, steht auf und da geht's rückwärts.
Ja, man muss vielleicht so ein bisschen überlegen, ob das Philipsen schon zu viel Energie kostet, da vorne zu sein, in so einem Szenario. Was ich aber auch immer super interessant finde, wir haben hier die Tour de France, das fahren die besten Leute mit.
Ja.
Da sprinten aber in die Top Ten so Leute, jetzt in letzter Zeit, die zeigen, es geht auch einfach sehr viel über Posi-Fahren. Und du hast auch so ein paar Top-Sprinter, die sich sagen, entweder ich gewinne oder ich werde gar nichts. Und dann hast du so ein paar Leute auf 8, Clement Rousseau oder auch Hubert Aerts. Ja. Auch kein Hate, aber die Jungs pieken jetzt nicht das, was die anderen pieken. Aber die fahren Posi, die halten rein, die haben einen Motor, dass sie vorher nicht zu sehr im Laktat stehen und können dann halt noch ihr Sprintpotenzial abrufen. Und ich würde schätzen, die pieken alle so um die 1,3, 1,4 herum und fahren halt dann Top-10-Ergebnisse.
These.
Der Clement Rousseau, der ist in der ganzen restlichen Saison einmal unter die Top Ten gefahren. Der ist irgendwo Neunter geworden auf irgendeiner Etappe. Jetzt ist der dreimal Achter bei Tourmassensprints geworden.
Das ist krass, ne? Also folgende These. Früher, ganz, ganz früher.
War alles
so,
besser.
Ne, 80er, 90er mäßig, da gab es als Chaos-Sprints. Irgendwann fing dann halt so Cipollini an mit den ersten Sprintzügen. Und wir haben so eine Ära von Sprintzügen gehabt. Dann hatten wir halt Telekom-Sprintzüge, Fassa Bortolo, Petacchi und so weiter, HTC High Road, all das Ganze. Und folgendes, Frage in den Raum. Kann es sein, dass jetzt mit zunehmenden Geschwindigkeiten, zunehmender Aerodynamik und zunehmenden, ich sag mal, einfach generell hohen Grundgeschwindigkeiten auch im Sprint, irgendwie so ein bisschen diese Tradition der Sprintzüge, das von vorne runterarbeiten, dieses ich bleib auf Position, irgendwie so ein bisschen sich verändert hat? Auf einmal hast du mehr Chaos-Sprints und auf einmal ist die Positionierung wieder entscheidend. Auf einmal können Einzelfahrer halt sich durchwuseln und durch das Vakuum nach vorne fliegen, durchkommen und dann doch einen Sprint gewinnen. Also hat sich das irgendwie so ein bisschen geändert?
Die Sprints haben sich auf jeden Fall geändert. Ich glaube, so ultralange und große Züge sehen wir viel weniger. Ja. Das ist ein Faktor. Wir sehen halt auch noch mehr so gerade Fahrer von Teams wie halt Milan Fritin, gut, das ist schon jemand, der ist auch schnell, aber Anthony Tougis, Clement Rousseau, Huub Aerts, das sind Leute, die wollen Punkte haben. Auch Rick Pleumer sprintet da immer mit. So, das sind auch Teams, die wollen jetzt UCI-Punkte haben. Das heißt, das Ziel hat sich auch geändert bei einigen. Mhm. Das heißt, für die ist halt auch ein 10. Platz was wert. Ja, und was sich dieses Jahr, aber das hat jetzt erstmal nichts mit den Sprints an sich zu tun, aber super verändert hat, ich habe das Gefühl, es ist viel sicherer geworden, weil die GC-Fahrer nicht mehr da vorne rumspringen.
Ja, das stimmt. Ja,
also es ist viel, viel sicherer geworden. Ich habe gestern mit Tim nochmal darüber gesprochen, auch er sagte, ja, das ist auch so, die nerven halt schon irgendwie, weil sie müssen auch noch reinhalten, da muss auch noch Platz sein für die ganzen GC-Fahrer. Ja. Und dann wird es halt irgendwann schon eng. So gesehen, jetzt die Tour, ich meine, gestern hat sich da Fernando Gaviria abgelegt.
Ja.
Aber es war so der erste, ne, so von diesen Stürzen, da hatten wir Jahre, da sah das ganz, voll, ganz anders aus.
Ich fand, der Sturz war einfach so eine Verkettung von ein bisschen ungünstiger Zustände. Also ich weiß nicht, wer es war, jetzt rechts reinzieht, in dem Moment tritt aber Gaviria an, dann war so eine halbe Blink nach rechts auch von ihm, er sieht es halt nicht so ganz. Es war einfach, er tritt an und dann geht die Tür halt zu. Ich würde nicht mal sagen, dass die Tür auch falsch zugemacht wurde, so, er ist einfach auch in der Kurve, ist er mitgefahren und am Ende war es einfach so eine, ja, zwei Leute auf einer Position.
Ja, genau. Aber die Sprints an sich verlaufen jetzt relativ kontrolliert.
Ja.
Und ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, dass wir da weniger diese fetten Stürze haben und es ist auch irgendwie am Ende doch sicherer für die GC-Fahrer.
Voll, voll. Ich finde diese Regelung finde ich super und das ist auch genauso angebracht, weil alles andere ist, da braucht man auch keine Tradition des Sports irgendwie festhalten, weil es einfach ein Risiko ist, was einfach vermeidbar ist, weil keiner der GC-Fahrer will da vorne sein und keiner Sprinter will die GC-Fahrer da vorne haben. So, das ist genau. Ja auch besser für alle.
Ja.
Okay, wollen wir über Le Liron sprechen?
Ja, wir sprechen ganz kurz noch über die Etappe, die Mathieu van der Poel gewonnen hat, weil auch eine brutale Gruppe vorne, die am Ende übrig bleibt. Van der Poel, Haaland, Johannessen, Pidcock, Bourdin, Philippe Pogana wird am Ende Fünfter, also es ist eine Vierergruppe vorne geblieben. Alex Bourdin fährt auch eine krasse Saison. Er hat schon richtig, richtig Tinte auf dem Füller. Ne? Tom Pidcock hat Shifter kaputt gehabt, Schaltung kaputt und hat es wohl im Finale wieder vergessen, hat er gesagt. Ja, und konnte halt nur noch mit den bei SRAM gibt es natürlich die normalen Schalthebel und dann gibt es die kleinen Knöpfe noch. Nur mit den kleinen konnte er wohl noch runterschalten.
Ah, okay.
Und hat es dann vergessen im Sprint. Ich glaube, gewonnen. Also gewonnen hätte er eh nicht. Van der Poel war da.
Aber er ist gesprintet, als wäre er so bergauf am der wäre einfach bergauf am Klettern.
Der ist sofort so gedroppt worden halt.
Ja.
In dem Sprint. Das war so, hä? Ja. Wieso lässt du es auf den Sprint ankommen, wenn du sofort gedroppt wirst? Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber die kommen durch mit 6 Sekunden vom Feld. Die pokern auch ultra hart am Ende. Das erste, ist es die erste Ausreißergruppe, die durchkommt? Würde ich jetzt einfach mal, ohne es nachzugucken, in den Raum stellen, ist es die erste Ausreißergruppe?
Nein, Mats Pedersen würde ich mit Mats Pedersen.
Mats Pedersen, hast recht. Hast vollkommen recht. Oh ja, der hat sich auch geärgert, dass da die Gruppe nicht zurückgeholt wurde. Das war natürlich ein bisschen bitter für den. So viel zu Etappe 9. Van der Poel holt endlich mal so ein bisschen Entlastung fürs Team, Alpecin Premier-Tech. Und dann geht es auch schon in die schöne Etappe nach Le Lorient.
Genau. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hattest. Ich hatte gesagt, es wird auf jeden Fall, es wird nicht kein GC-Etappe, aber ich habe gesagt, die GC-Fahrer werden da schnell fahren. Da meinst du, es könnte aber so ein Ausreißer-Ding.
Korrigiert mich gerne, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich auf der Etappe gesagt habe, es wird kein GC-Tag.
Ich schwöre,
dann stand ich komplett neben mir, wenn ich das
behauptet habe. Ich hab noch gemeint, das wäre hier der Sac-Eu-Marie mit drin, das hatten wir damals und da hatten wir noch die 1-1-Duelle Pogacar-Vingegaard, da wurde er wieder eingeholt und so, das hatte ich noch gemeint. Ist ja egal, auf jeden Fall habe ich irgendwie, es war, wenn du so letzten 10 Kilometer gesehen hattest, Ey, das, da haben sich ja alle die Kante gegeben. Also ja, jeder auf links gedreht. Okay, warte. Bin wir da?
Ja.
Okay. Aufnahme läuft einfach weiter, das kriege ich schon hin. Hast du mir denn gehört noch, was ich gesagt habe? Okay. Ich wiederhole es einfach. Ich meinte nur so, wenn man die letzten 10 Kilometer gesehen hat.
Ich wiederhole es nur so.
Schon wieder weg?
Ich meinte so, nein.
Ja, ja.
Mach's doch einfach nochmal. Weil ich kann ja nicht so antworten, sonst wenn du es jetzt nicht wiederholst.
Ja, okay. Ja, okay. Wenn man die letzten 10 Kilometer gesehen hat, es war irgendwie ein bisschen crazy, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder der Fahrer, die schnell fahren können, hat sich auch wirklich jeder auf links gedreht. Also da war jeder am Aulen. Ja. Jeder war Anschlag. Vorne, hinten, in der Mitte, überall waren sie Anschlag.
Ja, die Etappe war perfekt dafür gemacht. Ich fand es krass, wie viel Zeit Pogacar wieder rausgefahren hat. Auf einen Richard Carapaz, der vorne alleine war, als er attackiert. Der springt halt einfach mal irgendwie so 30, 40 Sekunden zu. Innerhalb von, keine Ahnung, gefühlt 3 Minuten oder was ist gefühlt? Ich glaube, es waren auch nur 3 Minuten. Der fährt dann extrem kurz, sehr viel schneller als alle anderen und dann hält er die Lücke. Ja. So macht er das halt voll häufig. Und da hat es wieder geklappt. Ich fand das eine sehr interessante Etappe. Del Toro kassiert Zeit. Ich glaube immer noch, Del Toro gewinnt die Tour, ja. Ziehe ich jetzt einfach durch, diese These.
Ich habe auch gedacht, so, oh, die These kippt.
Del Toro verliert Zeit. Chris Harper verliert einen Finger.
Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Er hat ein Stück von seinem Daumen verloren beim Sturz. Das sieht richtig eklig aus. Oh, weil Tom Pidcock stürzt auf der Abfahrt, aber auch der weirdeste Schnitt von den TV-Bildern.
Ja!
Stürzt ein Q36-5-Fahrer mit Red Bull-Helm. Die cutten weg. Ja. Sie cutten 20 Sekunden später wieder ins gleiche Bild und es steht ein anderer ohne Red Bull-Helm da, der gerade seinen Finger wahrscheinlich halb abrasiert hat.
Genau das habe ich auch gedacht. Ich so, habe ich mich jetzt gerade verguckt? Das war doch erst Pidcock und dann schalten sie rüber, es ist doch nicht Pidcock und dann auf einmal aber doch Pidcock mit Lücke. Und ich so, hä? Genau. Was ist jetzt passiert?
Und da muss ich sagen, krass, der Typ fährt dann einfach auf der Abfahrt wieder die Lücke zu. Das ist krass, weil wenn du dich gerade abgelegt hast,
dann fährst du eigentlich nicht so.
Und da muss ich sagen, krassen Respekt, Junge. Der glaubt einfach an deine Fähigkeiten und denkt sich so, das kann ja nicht ich gewesen sein, der den Fehler gemacht hat.
Das waren immer anders früher. Oder das waren externe Faktoren, wie zum Beispiel dieses weiße Pulver da, was damit vermeiden soll, dass er als falsch schmilzt. Aber also irgendwie ist das doch nicht so geil, oder? Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das nicht eigentlich nicht so gut für Kurven?
Nee, das ist offensichtlich dann nicht so gut, weil dem geht dann einfach das Hinterrad weg in der Kurve und dann liegt er da. Dann ist er noch verhältnismäßig gut angekommen auf der Etappe, ist 9. geworden, 1,59 Rückstand. Pogacar zerlegt erstmal alles, Decathlon, CGM, komische Taktik, es fährt halt erst Prudhomme los, hat niemanden am Hinterrad, dann attackiert Pogacar, alles fliegt auseinander. Interessant war, dass Skelmose kurz Probleme bekommt, dann aber wieder ranfährt.
Stimmt.
Und dann super solide in der Gruppe bleibt. Remco kriegt Probleme, bleibt so auf Abstand. Lipowitz guckt vorne so, weiß nicht so genau, was er tun soll.
Ja.
Ich weiß, was er gedacht hat. Hoffentlich wird der Kollege jetzt richtig abgestellt.
Die Entscheidung sogar gefallen.
Scheiße. Er fällt nicht so richtig ab. Ich darf auch nicht mitführen. Jetzt muss ich halt hoffen, dass die anderen das Rennen jetzt so schnell machen, dass die Lücke richtig aufgeht. Wäre jetzt meine Vermutung. Wenn ich Florian Lipowitz wäre, hätte ich so gedacht. Ich gebe es offen zu.
Ja, es hat er im Interview noch nachher reagiert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er war so, und dann war es auch gut, dass Remco wieder vorgekommen ist. So, wir fahren ja auch die Doppelspitze. Und dann hat er einen guten Sprint. Das war uns ja klar. Ich habe mir so, Digga, auf keinen Fall.
Ja. Das war
krass. Du warst nicht froh, dass er da war.
Das war krass so. Weißt du, wenn du dem auch 1,5 oder 2 Kilometer vor Ziel gesagt hättest, Junge, du wirst heute Zweiter und du fährst 12 Sekunden auf Jonas Vingegaard raus, hätte der auch wieder gesagt so, hä?
Ja. Ja, genau das.
Wie soll das auch passieren?
Ja, aber dann haut der, ich glaube, also Remke muss ja in dem Moment so hart sich selbst gepaced haben, wissentlich, also bewusst so ein bisschen abfallend, weil er ist halt so ein, eigentlich ein Diesel und wissend, okay, wenn ich jetzt irgendwie noch am Ende was machen möchte, Gas auf dem Pedal haben möchte, dann muss ich jetzt erstmal hier mich kontrollieren und dann versuchen, das so increasing-mäßig zu fahren. Wenn ich jetzt das Tempo mitgehe, ist gleich gar nichts mehr möglich. Aber was ist das bitte, weil sonst kannst du hinten raus nicht so mal so eine anaerobe Leistung zünden, aber ich denke mir halt, was ist das bitte für eine Einstellung? Also es ist halt krass, so dass du mental eventuell dann auch so sagst, okay, ich bleibe jetzt hier
bei meinem Krampfansatz.
Er hatte Krampfansatz?
Ja, er hatte wohl einen Krampfansatz. Ah.
Und dann Anti-Gramshot genommen?
Hat er nicht genommen. Hätte er mal nehmen sollen.
Ja, dann wäre er wieder ran.
Haben sie nicht testen können vor der Tour? Also es ist nicht in die Nutrition-Strategie aufgenommen worden, weil die testen immer alles in den Camps vor der Tour.
Ja.
Oder vom Giro oder sowas. Das heißt, es ist jetzt fürs nächste Camp gedacht. Aber ich glaube, der Kollege hat ja dieses Jahr schon ein paar Mal Krämpfe gehabt. Auch so bei der UAE-Tour.
Ja.
Von daher glaube ich, dass das irgendwie ein cooles Produkt für den sein könnte.
Ja, voll. Aber okay, wenn du halt Krampfansatz hast, dann fährst du bestimmt verhaltener. Aber
dann
Ende
ist der Sprint aber krass.
Okay. Ja, genau. Da muss er irgendwie gemerkt haben, okay, ich kriege es jetzt irgendwie gerade so gewuppt. Vielleicht löst es sich so ein bisschen, der kommt nicht ganz raus. Und dann kannst du halt loslegen. Und du kannst ja... Ich habe mal die These von Lars Teutenberg gehört. Du kannst auch im Sprint auf einen Krampf sprinten, wenn du anders sprintest. Nach dem Motto, wenn es im Oberschenkel zieht, dass du mehr aus dem Gluteus arbeitest, dann kannst du so einen Sprint aufrechterhalten. Ich habe es auch ausprobiert, das geht wirklich. Es ist nur echt unangenehm.
Du musst halt anders sprinten. Du trittst dann halt irgendwie mit einem durchgestreckten Bein oder irgendwie. Du trittst halt einfach anders, ja.
Ja. Okay, war auf jeden Fall ziemlich krass. Ich kann noch ganz kurz Zahlen liefern. Kalkulationen vom Col du Pogacar
übrigens gewonnen.
Ja,
haben wir nicht so, gesagt,
aber sagen. Also Col du Perthus, Pogacar, 12 Minuten, 1009er VRM und 7,08 Italowatt pro Kilo. Was nicht schneller ist als das Finale vom Tourmalet.
Nee, also, war echt schwach, muss man sagen.
Nee, das meine ich
das
gar nicht.
Das war ja
damit,
nicht mehr in der Höhe. Der ist washed.
Ja,
der baut ab. Del Toro kommt jetzt. Der hat halt nur, nicht mehr so eine VRM, glaube ich.
Ich sag nur, dass Sexas schon dieses Jahr auf 16 Minuten mehr getreten hat. Just saying. Aber es ist natürlich auch die Vorbelastung, wie wir das anders
okay.
ist, natürlich klar. Aber es ist jetzt nicht, also es sieht wieder so aus, als würde da Pogacar Rekorde Wunderwerte fahren. Das ist nicht so. Immer denkt man halt, da kommt wieder was Neues und wieder ein oben drauf und nochmal ein schneller Pogacar. Es ist aber nicht so.
Da habe ich was zu Rekordwerten. Es wurde Rekord der schnellsten Etappe gebrochen. Und der Rekord war vorher von 1999. Ich habe es dir auch geschrieben. Überleg mal, wie die, mit was für Karren, die diesen Rekord gebrochen, die aufgestellt haben, der einfach jahrelang nicht gebrochen wurde. Klar. Ja,
und was für eine absolute
Rückenwind,
Motor.
Was auch immer, bla bla bla. Aber überleg doch mal, die haben ein Trikot angezogen. Das war wie ein Fallschirm. Ja. Die hatten 32 Lochfelgen, kein Carbon,
19 mm Schlauchreifen.
Junge, was meinst du, was da
gepumpt.
An Watt getreten wurden?
Auf 8 bar gepumpt und mit Felgenbremsen. Jede Kurve,
Es gab keine Aero-Räder, die Räder waren keine 6,8 Kilo sehr wahrscheinlich. Es gab keine Einteiler, die Leute waren ohne Helm unterwegs.
Lüg ich vielleicht, aber 1999, ich glaube, boah. So mit Carbon fing das dann erst an, ne, gerade. Ich glaube, so 97 war Alu, 98, 99 auch noch, glaube ich. Also das ist so...
Teils, ja. Also ich würde sagen, es gibt sicherlich Teams, die schon irgendwie ein bisschen früher dran waren. Genauso wie Ineos sehr spät dran war beim Wechsel von Felgenbremsen auf Scheibenbremsen.
Ja, stimmt.
Die waren so richtig traditionell.
Ja. stimmt, das ist ja auch die Zeit.
Diskussion das ist... Es ist krass, weil es noch was mir einfällt, weil 99 hat Lance Armstrong seine allererste Tour gewonnen. Ja. Tadej Pogacar ist jetzt jünger, als Lance Armstrong war, als er seine erste Tour gewonnen hat. Das heißt, theoretisch, wenn er genauso lang fährt wie ein Lance Armstrong und die Leistung auf, kann er noch 7 Toursiege nach seinem diesjährigen vielleicht 5. Toursieg holen. Hätte er 12.
Das ist krass. Er kann es auch schaffen.
Kann es schaffen? Ich glaube nicht, dass er Bock hat. Aber es ist einfach krass zu sehen, dass jemand, der älter war als Pogacar, danach noch 7 Toursiege geholt hat. Wir können uns darüber streiten, ob er 7 Toursiege geholt hat. Das möchte ich aber jetzt hier nicht machen.
Ja, das ist Quatsch.
Genau, also das ist auch immer wieder interessant zu sehen, wie jung der Kollege eigentlich ist.
Ja. Weitere News der Woche, wer nämlich nicht mehr bis dahin so lange fährt, ist Mats Pedersen.
Ja, 29 hört er auf, WM in Kopenhagen, soll seine letzte Show
verdient.
Werden.
Hat er sich verdient,
ja. Würde ich auch sagen.
Okay, haben wir noch was zur Tour?
Wir haben eigentlich nichts zur Tour mehr. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal in das Thema rein, weil das Thema wird unfassbar viel diskutiert. Vielleicht habe ich auch einen gewissen Bias, weil es ist ein Nutrition-Produkt, es ist ein Gel, was auf den Markt gekommen ist. Und das Gel, das allererste, was auf den Markt gekommen ist, ist ein Gel der Firma Exolactate, welches produziert wurde von, oder die Firma heißt, glaube ich, From Lab to Field. Und das Produkt ist das Exolactate-Gel. Es geht darum.
Dr. Eitor Viribay Morales.
Genau. Ehemaliger Nutritionist beim Team Bora. Dann ist er zu Ineos gegangen. Jetzt ist er am Salomon Performance Center und baut das auf. Und ist schon immer jemand, der so ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist. Hat immer viel rumexperimentiert. Ich habe mal gehört, es gab auch Tage bei Ineos, da hat man auch sehr viel auf Protein gesetzt. und sehr wenig auf Carbs, also es wurde sehr, sehr viel experimentiert.
Ja, ja.
Und Eitor hat jetzt im Zuge dieses Projekts ein Gel rausgebracht mit 5 Gramm Laktat. Und dieses Laktat kennen wir eigentlich schon lange, wissen auch schon lange, es ist ein Brennstoff. Kannst du gleich ein bisschen noch was zu sagen, warum wir das Thema jetzt behandeln ist, es ploppt gerade überall auf. Nachdem das Gel von Eitor rausgekommen ist, kam kurz danach ein Gel der Firma Santa Madre raus mit Laktat. Und jetzt kam gestern ein Release. Enervit hat auch ein Gel mit Laktat rausgebracht, entwickelt mit Tadej und eventuell bei der Tour im Einsatz. Jetzt ist es, glaube ich, so, aus dem Blick von innerhalb der Industrie, jetzt gerade ist es ein Riesenhype, alle springen auf den Zug mit auf. Einige haben auch ihren Release vorgezogen, weil das Thema gerade so groß ist. Und jetzt würde ich gerne einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was ist die Idee dahinter, generell hinter Laktat als Brennstoff, wo könnte es nützlich sein und welche Evidenz gibt es eigentlich dafür?
Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, weil ich finde, keine Ahnung, wir haben damals schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wir haben schon mal über Laktattransporter gesprochen und das ist so ein bisschen auch eine Vorstufe heute von dem ganzen Thema. Wir hatten nämlich schon ein paar Themen zu schneller regenerieren während einer Belastung, Laktattransporter zur Verbesserung quasi oder zum schnelleren Abbau der Laktatkonzentration. Und wir haben damals auch schon gesagt, das habe ich auch immer gesagt, Laktat ist nicht das Endprodukt, da ist das nicht zu Ende, sondern das wird halt wieder verstoffwechselt. Und jetzt wirkt es so, als alle denken so, boah krass, Laktat ist ja gar nicht so böse und Laktat ist ja gar nicht das, was so weh tut. Und ich denke mir so, ja, das wissen wir doch schon lange. Eigentlich ist ja der Ursprung von Hill, das war die Forschungen vor circa 100 Jahren, da haben die ja viel mit Fröschen und sowas experimentiert und haben halt herausgefunden, okay, Laktat entsteht irgendwie unter anaerober Bedingungen, also ohne Sauerstoff, da wird Laktat produziert, das ist quasi wie so eine Art Abfallprodukt, das muss ausgespült werden, das sorgt für Muskelbrennen. So, das war also das ist was auch teilweise bei vielen älteren Trainern sich irgendwie noch verhärtet, dass Laktat so ein bisschen das Böse ist, das Schlechte ist und dass das nur unter Sauerstoffmangel besteht. Erklärt aber nicht, warum du Laktatkonzentrationen hast, wenn du halt auch Lit fährst. Du hast immer Laktat, auch jetzt bildest du Laktat, wir auch. Es ist immer nur eine Frage, wie viel und halt wie viel Abbau und vor allem, was nachher die HIO noch mit dazu machen. Und dann gab es irgendwie die Forschungen 85 von Brooks, das sind so die ersten großen Erkenntnisse, ganz ehrlich, Laktat ist nicht zu Ende. Laktat ist kann ein Signalmolekül sein und vor allem wird es auch bevorzugt als Substrat genutzt im Stoffwechsel, kann also wieder aufgenommen werden. Da reden wir, und das ist ganz wichtig jetzt für diese ganze Grunderkenntnis, da reden wir vom Zell-Zell-Shuttle-System. Das heißt, du hast eine vielleicht tendenziell anaerobere Typ 2 Sprinter-Muskelfaser. Du machst einen Antritt, die produziert jetzt vermehrt Laktat. Das wird aus der Zelle ins Blut abgegeben. Und eine Nachbarzelle daneben, eine eher oxidative Typ 1 Ausdauerfaser, sagt so, ey Digga, komm her, gib her das Zeug, ich kann das aufnehmen. Ich kann daraus wieder Energie gewinnen. Wir haben einmal die Umwandlung Pyruvat-Dehydrogenase und Laktat-Dehydrogenase. Das eine heißt, aus Pyruvat machen wir Laktat und das andere heißt, aus Laktat machen wir wieder Pyruvat. Und das bedeutet, wir können also Laktat zu Pyruvat und wieder in den Citratzyklus einschleusen und das zur Energiegewinnung nutzen. Das heißt immer, Laktat könnte man also als Zwischenmedium, als energetisches Zwischenspeichermedium nehmen. So ein bisschen wie so eine Lithium-Ionen-Batterie. Die kannst du aufladen und wieder entladen, aber die ist ja nicht weg. So, nur weil der E-Scooter leer ist, brauchst du das Ding ja nicht in den Fluss schmeißen.
Cool, einige machen das.
Ja, genau das.
Die haben das genauso wenig verstanden, wie die Sportler, die Laktat böse finden.
Genau, genau. Und was aber sehr interessant ist, und das möchte ich auch mit dazu bringen heute, weil das ist eigentlich eine spannende Perspektive. Also wir können sagen, Laktat ist eine Energiequelle. Wir können auch sagen, Laktat ist ein Signalmolekül in Form von Lacthormon. Das heißt, Laktat wird auch erkannt, dort, wo es produziert wird, dass da Zellstress und dass da was passiert. Und das heißt auch, wir haben da vermehrt Trainingsanpassungen. Also wenn du vermehrt Laktat in der Muskulatur, in den Beinen zum Beispiel bildest und dann irgendwie da immer schön so eine 8, 9, 10 Millimol Konzentration rumschepperst und dann halt chillst, dann hast du auch im Körper über Lacthormon ein Signal gesetzt, dass da auch Mitochondrien produziert werden sollen. Mitochondriale Biogenese wird da angetriggert. Das Problem ist nur dahinter, wir können nicht in der Woche 3030-30er fahren, um ständig Laktat im System zu haben. Irgendwann sind wir platt. Da haben wir andere, sag mal, sekundäre Faktoren, die an der Stelle halt dich langfristig auch schädigen. So. Das heißt, es wäre schön, wenn du Laktat irgendwie vorhanden haben könntest, ohne es selbst produzieren zu müssen in dem Fall. Und da kommt jetzt so ein bisschen das Exolaktat ins Spiel. Leute, bevor es gleich weitergeht mit dem spannenden Thema der Laktatsupplementation, hier nochmal eine Werbung in eigener Sache, denn bis zum 1.8. haben wir noch 15% Rabatt auf all unsere Trainingspläne. Mit dem Code TOUR26 kannst du dir all unsere Trainingspläne mit 15% Rabatt kaufen. Alle Infos findest du dazu in den Shownotes und bereite dich jetzt nochmal vor, wie zum Beispiel auf den Ötztaler oder den nächsten Radmarathon oder die letzten Gravel-Rennen der Saison. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Genau. Das ist so eine Idee dahinter. Wir müssen erstmal noch drauf gucken, was ist denn das Problem mit dem Laktat von außen. Also bisher gab es große Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Laktat, also von höheren Mengen. Was wir jetzt sehen, ist, dass in den Produkten, die gelauncht wurden, 5 Gramm Laktat drin sind. Das entspricht 60 Millimol. Und die Frage ist, wie kann das aufgenommen werden durch den Darm? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Laktatformen. Es ist nicht ganz bekannt, welche Laktatform im Exolaktat-Gel genutzt wird. Es gibt dazu wohl bald eine Studie, die ist aber noch nicht veröffentlicht. Die ist auch noch nicht durch den Review-Prozess durchgekommen, die da so ein bisschen mehr Infos gibt. Das Produkt, was jetzt von Enervit rausgekommen ist, ist Sodiumlaktat, was allerdings auch jetzt nicht irgendwie eine Neuerung ist. Es ist auf jeden Fall riskant, weil dadurch, dass das Sodium dabei ist, hast du auch einen sehr, sehr hohen Salzanteil und dadurch steigt auch wieder das Risiko für Magen-Darm-Beschwerden. Also das ist zumindest ein Punkt in der ganzen Überlegung in der Geschichte ist halt, A, was bringt es? Oder A, also kommt es an? Wenn ja, was bringt es? Und was sind die möglichen negativen Effekte, die man hat?
Ja.
So, und vor allem bei einem Sodiumlaktatprodukt ist das Risiko, das ist was wir auch mit verschiedenen Experten mal besprochen haben, ist das Risiko halt immer relativ hoch, sehr, sehr viel Salz zuzuführen und dadurch auch das Risiko zu steigern, dass man Probleme bekommt im Magen-Darm-Bereich.
Ja. Genau, also es ist ein bisschen vergleichbar, ich kann das gleich mal mit noch ein paar Zahlen hinzufügen, und es ist ein bisschen vergleichbar, erinnerst du dich noch an die ersten 10 Jahren oder sowas oder 8 Jahren, wo es so um Ketone ging? Also Ketone, ja. So ey, der neue Scheiß, genau. Und so, ketogene Ernährung, ne, produzierst du selber oder führst du zu, und dann gab es damals die Ketonsalze. Das Problem ist, es war auch irgendwie klar, wenn du Ketonsalze zuführst, das kriegst du nicht aufgenommen. Das ist zu viel Salz und das verändert die Osmolarität deiner Lösung im Magen. Und das wirst du einfach nicht aufnehmen können. Die Leute haben sich erbrochen, die haben sich eingekotet. So, und am Ende hast du das Problem, dass du von diesen Ketonsalzen gar nicht so das profitieren kannst, weil es gar nicht aufnehmbar ist. Ja. Und irgendwann gab es dann die Änderung der sogenannten Ketonester. Also es wurde quasi an ein weites Molekül gebunden, du warst nicht mehr darauf angewiesen, dass es Salze sind. Und dann war es auch aufnehmbar und jetzt hast du halt Ketonester-Produkte. Der Nachteil ist, es ist relativ teuer in der Produktion und schmeckt halt widerlich. Aber ja, das war so ein bisschen die Lösung. Und das ist auch das, was der Aitor sagt, wir sind so ein bisschen in dieser Vorstufe. Die erste Erkenntnis, okay, Laktat, irgendwie könnte das cool sein, aber er sagt gleichzeitig, wirksame Dosen treten eigentlich auf bei 10 bis 25 Gramm pro Stunde. Es gibt auch Studien bis 60 Gramm pro Stunde. Das ist aber auf jeden Fall nicht tolerierbar. Auch 10 bis 25 Gramm ist on the edge eigentlich auch nicht tolerierbar. Und das haben sie halt vor allem hingekriegt damals auch mit Tierstudien oder halt auch einfach invasiv gespritzt. So, dann kannst du natürlich auch relativ große Mengen einführen. Das ist aber sehr unpraktisch. Kannst du nicht mit der Laktatspritze im Arm rum durch die Gegend fahren.
Das heißt sowieso nicht, weil du im Radsport die No-Needle-Policy hast. No-Needle.
Darf man generell nicht mit Spritzen durch die Gegend fahren. Das heißt eigentlich, der Kern ist ein bisschen low doses fail und high doses work, but high doses aren't tolerated. So, also funktioniert erstmal nicht. Und da gibt es auch relativ kritische Meinung zu von Jürgen Trupp, der gesagt so, ey Leute, kommt mal irgendwie alle ein bisschen klar, bis wir da eine Lösung haben. Er sagt auch, wir haben ein paar Studien, die auch echt einiges zeigen, was da schon probiert wurde. Wir haben McCarthy-Studien 24, 15 Versuche, verschiedene orale Natrium-Laktat-Konstellationen durchzuführen und die meisten führten dazu, dass Blutlaktat kaum erhöht war und wiederholtes Erbrechen die Konsequenz war. Dann Petersen et al. Studie, dann wird Natriumlaktat im kontrollierten Volumen gemessen. Blutlaktat stieg sinnvoll an, deutlich weniger gastrointestinale Symptome. Aber auch da, es war so ein bisschen die Form, die alles entscheidet, dass wir da reinkommen. Dann gab es mal eine Studie in den frühen 90er über Polylaktat, polymerisiertes Laktat. Mhm. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was es bedeutet am Ende. Aber kann ich jetzt nicht zu viel zu sagen, aber es ist eine Art andere Form der Laktataufnahme. Da konnte festgestellt werden, höherer Bicarbonatwert, das ist auch sehr interessant, weil Laktat dann in die Zelle gezogen wird und du hast eine Konzentrationsänderung zu Bicarbonat, aber N gleich 5 und es wurde auch keine Leistungsveränderung festgestellt, also erstmal geringe Portenzahl, kein Leistungszuwachs und irgendwie wurde das alles mit Polylaktat eingestellt und auch nicht mehr weiter verfolgt. Das heißt, man scheitert so ein bisschen an der, ich sag mal, Verfügbarkeit und der Aufnahme, wie du gerade sagtest. Es ist aber vielleicht die interessante Erkenntnis, okay, vielleicht braucht es halt eine andere Form davon, wie dann zum Beispiel das, was sie jetzt, ohne es groß zu erklären, im Exolaktat-Gel verwenden halt, damit es aufnehmbar ist, weil diese Menge halt dann schwierig ist. Aber gleichzeitig, ganz ehrlich, Lena, du hast ja gesagt, wie viel Gramm ist in dem Laktat-Gel drin?
Das heißt, du musst schon mal richtig viele pro Stunde nehmen. Und es gibt von ihnen ein Produkt mit 40 Gramm Kohlenhydraten, einem 1:1 Ratio und 5 Gramm Laktat. Es gibt auch eins ohne Kohlenhydrate. Es wird auf jeden Fall eine komplexe Geschichte. Wenn du auf 20 Gramm kommen willst, musst du 4 Gels nehmen. Wenn du das mit Kohlenhydraten machst, schraubst du schon mal 160 Gramm in einem 1:1er Ratio rein.
Genau. Und selbst dann, ich unterbreche ganz kurz, selbst dann, er sagte 1 bis 3, Profis vielleicht 4. Aber selbst dann kommst du ja gerade mal auf die fast Mindestmenge von 10 bis 25 Gramm pro Stunde, die er gesagt hat, eigentlich eher noch drüber, damit du eine wirksame Entwicklung halt hast.
Im Blut und dann wissen wir immer noch nicht so richtig genau, worauf zahlt es denn eigentlich ein? Also es gibt verschiedene Ideen und die sind am Ende jetzt noch nicht wirklich und die sind definitiv noch nicht bewiesen. Und das Ding ist, wenn man positive Effekte sieht in Studien, ist die, wenn man da sich die Probanden anguckt, hat es bei einigen einen Effekt und bei anderen halt gar keinen Effekt, beziehungsweise sogar einen negativen Effekt. Ja. Das heißt, es ist nicht eindeutig. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Studienergebnisse, wenn die Studie es dann wirklich durch den Review-Prozess schafft.
Ja.
Und dann ist halt der Schritt, es macht in der Theorie auf jeden Fall Sinn, dass Laktat einen positiven Effekt haben kann. Aber wir müssen halt wirklich noch gucken, wo ist denn der Einsatzbereich dafür?
Ja, voll. Er hatte, der Aitor hatte selber noch gesagt, so, wir könnten bei 2 Intensitäten 2 verschiedene Wirkmodi vielleicht einmal festhalten. Also was wollen wir eigentlich damit erreichen? Er sagte nämlich zum Beispiel, so Fructose, bis es in der mitochondrialen Oxidation ankommt, dauert ungefähr 30 Minuten. Glucose ungefähr 20 Minuten. Laktat 5 bis 6 Minuten. Ja. Das ist halt schon spannend. Also das ist halt schon sehr, sehr schneller Fuel. Das heißt, das kombiniert aufzunehmen, ist erstmal in der Theorie ja irgendwie interessant. Und dann sagt er,
frage ich mich aber, das ist das Ding, wenn ich 5 Gramm Laktat jetzt relativ schnell aufnehmen kann. Wie viel Energie gibt mir das überhaupt?
Warte, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ah, du hast es ja sogar aufgeschrieben, ja. Aber das ist der Punkt, wo man sich halt überlegen muss, macht es überhaupt einen großen Unterschied, diese 5 Gramm sofort zur Verfügung zu haben?
3,6 Kilokalorien pro Gramm, sprich 18 Kilokalorien circa. Zum Vergleich nochmal, 40 Gramm Kohlenhydrate im selben Gel sind 160 Kilokalorien. Das ist also 18. Bei so Intensitäten, die Pogacar fährt, wo du 1,2 bis 1,3 Kilokalorien pro Stunde durchschepperst, sind 18 das wirklich so ganz, ganz kleine
Spaßlampe. 2 bis 3 Pedalumdrehungen bei Pogacar.
Also ich finde die Hochrechnung schwierig, weil Aitor sagt selber, wir hätten es ausgetestet und wenn du dann 3, 4 von den Gels nimmst, dann dieses energetische Äquivalent mit drin hast, dann würdest du Alp Dues circa 120 Sekunden schneller hochfahren. Und ja, das ist halt das ist halt vage. Das ist schon sehr, sehr schwierig.
Das ist schon sehr, sehr viel. Um Alp Dues 120 Sekunden schneller hochzufahren, also 2 Minuten, musst du schon signifikant an Watt drauflegen können.
Ja.
Und das checke ich erstmal auch, so gesehen checke ich es erstmal nicht, weil
wir müssen das nochmal,
wenn es um die Energie geht, geht es um die Aufrechterhaltung der Energie im System. Selbst wenn ich jetzt Kohlenhydrate zuführe, habe ich nicht mehr an der Schwelle und fahre jetzt erstmal nicht schneller Rad, sondern ich fahre erstmal länger, so schnell Rad, wie ich das halt nun mal kann, physiologisch.
Ja, aber jetzt muss ich nochmal einhaken, denn jetzt haben wir nochmal einen sehr, sehr interessanten Punkt, wie eigentlich dieses Exolaktat wirken soll. In 2 Intensitätmethoden. Und zwar einmal niedrig bis moderat, also du bist unterhalb deiner 4-Millimol-Schwelle zum Beispiel unterwegs. Wenn du Laktat zuführst, Laktat ist der, wie er es nennt, VIP im Substratstoffwechsel. Er würde quasi bevorzugt genommen werden und die Kohlenhydrate eingespart werden. Sprich, die Fettoxidation erhöht sich, die Glykolyserate geht runter. Du hättest einen glykogensparenden Effekt. Also es wird nicht einfach nur Laktat genommen und du hast das energetische Äquivalent, sondern du würdest den Fettstoffwechsel damit sogar boosten, weil du die Glykolyserate an sich runterdrückst und anscheinend eine verbesserte Fettoxidation dann feststellbar war. Vor allem auch bei wiederholter Intensität. Die haben wohl selber, das ist die nicht veröffentlichte Studie, also ein Fatigue-Protokoll gemacht und dann hinten raus hätten sie festgestellt, die mit Laktatgel hätten erhöhte Fettoxidationsraten gehabt bei niedriger Intensität.
Da habe ich direkt eine Frage zu. Weil er beschreibt das in einem Podcast so, dass er sagt, okay, das Laktat sagt im Prinzip, ich bin da, wir brauchen hier gar keine erhöhte Glykolyse. Das heißt aber, dass das Laktat statt dem Kohlenhydrat verstoffwechselt wird. Aber warum erhöht das dann den Fettstoffwechsel? Bleibt der nicht gleich und man verstoffwechselt ein anderes zweites Substrat neben dem Kohlenhydrat oder statt dem Kohlenhydrat? Ich habe nicht ganz verstanden, warum das den Fettstoffwechsel erhöht.
Ich verstehe voll, was du meinst. Ich würde noch einmal die zweite Intensität anbringen, weil die erklärt es gleich ein bisschen mehr. Und zwar, und da ist glaube ich so Teilfaktor mit drin. Und zwar sagt er, bei erhöhter Intensität, also oberhalb der Laktatschwelle, da würde Fettoxidation sowieso runtergehen, klar. Kohlenhydratoxidation geht hoch mit Laktat via Pufferungssystem. Das heißt, du würdest auf der einen Seite Laktat als zusätzliches Fuel nutzen können. Wir hatten gerade gesagt, das bedeutet, dass du aber auch vermehrt ein Puffersystem an Bicarbonat in der Zelle, im Blut erhöhst. Das heißt, du könntest dadurch auch mehr Zeit in einer intensiven Zone verbringen, also Time-to-Resorption-Tests wurden dadurch halt erklärt. Und anscheinend soll die Präsenz von Laktat die eigene Laktatoxidation anboosten. Das heißt, das hätte man in Studien festgestellt, wenn das Gehirn zum Beispiel läuft primär auf Laktat. Wenn du zum Beispiel ohne Belastung Laktat hinzugibst, mit einer Konzentration von 8 Millimol, sieht man, dass so 70% des Energiestoffwechsels bei Laktat gedeckt wird. Es wird immer primär genutzt. Mhm. Und dieses Laktat wurde schneller abgebaut bei mehr Präsenz von Laktat. Ich habe den Begriff leider gerade nicht mehr zur Hand, den ich mir aufgeschrieben hatte, aber es gäbe eine Art Laktatoxidationsboost und wenn das passiert, hättest du eine Verbesserung der Gross Efficiency, also würde vermehrt im Zitratzyklus es effizienter laufen, du würdest weniger Sauerstoff benötigen für einen einzelnen Watt. Das könnte erklären auch, warum bei niedriger Intensität sich die Leistung erhöhen könnte, ohne dass es ein zusätzliches Fuel nur ist, sondern auch eine Verbesserung der Effizienz feststellbar ist.
Ja, aber da finde ich auch wieder, es ist ein komischer Vergleich, wenn du sagst, ja, fahre ich 120 Sekunden schneller Alp Dues hoch, weil du fährst es nicht mit niedriger Intensität. Das heißt, du hast auf jeden Fall Laktat da und ich glaube auch genügend. Das heißt, du kannst ja eigentlich nur sagen, wenn du in deinem minimalsten Laktatpunkt fährst, wo du und dann Laktatgels nimmst, dann fährst du eine Minute, dann fährst du 2 Minuten schneller. Dann fährst du aber nicht so schnell, wie du kannst, sondern fährst du 2 Minuten schneller in einem sehr langsamen Tempo. Weil in allen anderen Szenarien hast du eigentlich Laktat selbst produziert. Das Laktat ist da. Es wird dann dazu führen, diesen gerade angesprochenen Effekt. Deswegen, wir merken schon, an dem Thema ist noch sehr viel, da müssen wir noch sehr viel Forschung betreiben, beziehungsweise uns mal ein bisschen genauer angucken, so ist das hier wirklich dieses Wundermittel, wo das jetzt gerade ein bisschen gehypt wird. Und ich wäre ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen nicht, kommt es an, wenn es ankommt, was macht es und was hat es wirklich für Nebeneffekte. Also Jolkendrup hat das am Ende ganz gut, hast du ja auch schon gesagt, ganz gut zusammengefasst. Es ist jahrelang unterschätzt worden und ungerechterweise hat Laktat immer die Schelte bekommen für, ey, ich konnte nicht mehr schneller Radfahren. Und jetzt wird es gerade wahrscheinlich einfach komplett overhyped und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich kann auch nicht an dem Zeitpunkt jetzt sagen, dass an dem Thema nichts dran ist, aber es hat bei mir noch nicht Klick gemacht und ich habe auch noch nicht für mich das Gefühl so, ich brauche das, weil ich habe hier den klaren Performance-Benefit.
Ja, voll. Also wenn wir positive Effekte jetzt sehen konnten, vor allem mit zugeführtem Laktat, was es nicht über die orale Aufnahme ging, dann war es eigentlich jetzt bisher evident, überhaupt nur im Time Till Exhaustion Protokoll. Also bei sehr immer nur bei anaeroben, hochintensiven Efforts, die getestet wurden. Okay, ist für Radsport nicht unwichtig, das stimmt schon. Aber das war sehr isolierte Tests. Ne? Das hast du, okay, fahr mal so und so, du fühlst das zu und dann Abfahrt. Weil du vielleicht auch dann halt kleine Effizienzsteigerung hast, vielleicht dann mit Bicarbonatpufferung sich erhöht. Ja, okay. Aber das könntest du mit Bicarbonat besser erreichen. Und
das wollte ich auch gerade sagen. Wofür dann, du hast irgendwas, was so einen kleinen Effekt auf den Bicarbonatspiegel hat, dann nimm doch einfach Bicarbonat, dann hast du einen großen Effekt.
Ja, genau. Und wenn du es auf dem Fueling-Prinzip siehst, dann kann man auch sagen, ja, dann nimm eher die richtigen Produkte, erhöhe vielleicht Fructose einen gewissen Anteil, wenn du sagst, dass der Fructosetransporter gesättigt ist und trainiere halt die hohen Aufnahmeraten, jetzt nicht 160 Gramm, aber eine realistische hohe Aufnahmerate, dann hast du mehr von dem Fueling-Konzept, als das Laktat es dir geben kann, plus weniger potenzielle Gefahr, dass dein Magen-Darm-Trakt überlastet wird.
Exakt, ich finde, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung.
Mach erstmal.
Nee, mach du weiter.
Ich wollte eigentlich ein neues Thema gerade aufmachen, aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst, weil es hat eigentlich ganz geil Jolkendrup gesagt. Ich zitiere nochmal einmal den Satz. Big claims need to come with big evidence and this is currently lacking. So if you see big claims, you know it is marketing and not science. Also wenn du wirklich schon sagst, wir haben den neuen Treibstoff gefunden und bla bla bla, da musst du auch wirklich was dahinter haben. Da kannst du aber sagen, das ist das neue Wonderfuel und bla und dann aber selber sagen, naja, eigentlich ist die Dose gerade schwierig aufnehmbar. Wir haben so ein bisschen was reingemacht. Wir kriegen es hin, dass die Leute sich nicht einkoten und nicht übergeben müssen. Und irgendwie könnte man theoretisch 2 Minuten schneller fahren als Duess. Nee, so funktioniert es halt nicht.
Nee, das ist, also ist auf jeden Fall ein sehr gutes Marketing dahinter. Du wirst dich freuen. Ja. Wir bekommen unsere ersten Samples von einem Bicarbonat-Gel und dann können wir mal so am Schreibtisch testen. Also wir haben mit unseren
am Schreibtisch testen Beirat ist Bicarbonat-Gel.
Ja, genau. Ja, ob das halt ankommt, ist für mich die erste Frage. So, du nimmst mal eins dann kannst du mal rüberkommen in mein Büro und wir messen mal mein Blutlaktat und umgekehrt.
Ja, okay.
Aber grundsätzlich haben wir mit dem wissenschaftlichen Beirat von uns gesprochen, mit dem Gelhersteller und alle waren sich unschlüssig oder alle sind irgendwie so ein bisschen an dem gleichen Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Nichtsdestotrotz will man natürlich, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, die Möglichkeit haben, sollte die Evidenz sich zeigen, ein solches Produkt anzubieten. Aber wichtig ist halt wirklich diese wissenschaftliche Evidenz und dann irgendwie den klaren Mehrwert auch zu haben für Athleten. Weil wenn das so wir haben es ja gerade schon gesagt, willst du Bicarbonat, nimmst du Bicarbonat. Willst du Energiezufuhr, kannst du vielleicht andere Wege finden. Solange das nicht geklärt ist, ist es halt immer schwierig. Ich glaube, also Altor ist da definitiv so ein Pionier und ich finde das richtig interessant, was er macht. Ich würde mich auch freuen, wenn wir so den nächsten Schritt in der Sports Nutrition machen. Und es wird immer irgendwann einen nächsten Schritt geben. Die Frage ist für mich halt wirklich, ist es Laktat? Sind es diese Mengen? Ist das überhaupt praktikabel oder erleben wir hier diesen nächsten Hype? Du hast eben zwar, hast du eben schon Ketone angesprochen in einem anderen Szenario, aber das war ein ähnlicher Hype. Jeder wollte Ketone nehmen, ja. Und am Ende gibt es jetzt nur noch sehr, sehr wenige im professionellen Sport, die halt Ketone nehmen. Und wenn, dann für einen ganz anderen Zweck als für das, was man damals gedacht hatte.
Voll. Und ich möchte, vielleicht können wir da direkt das nächste, diesen einen Punkt aufmachen, den ich vorhin nochmal sagen wollte, der so einen kleinen Abfahrt nimmt, was Laktat nämlich nur sonst könnte. Und das ist bei Ketone jetzt ähnlich. Da war es auch so, ey, hier Ketone und Spaß mit Glykogen und bist halt super schnell. Und auf einmal haben alle festgestellt, ja, du hast aber die Handbremse angezogen, kann keiner mehr schnell fahren. Aber was halt irgendwie festgestellt wurde, Ketone helfen halt bei der Regeneration und sorgen dann dafür, dass du halt schneller oder mehr Trainingsvolumen da erreichen kannst. Ich meine, ich habe einen Athleten mit Sebastian Breuer, der wirklich regelmäßig Ketone nimmt und er fährt sowieso viel Fahrrad, unbestritten, brauchen wir nicht diskutieren, aber er konnte wirklich deutlich mehr Training tolerieren und immer wenn er harte, lange Tage hat, nimmt der Ketone und der hat ein Trainingsvolumen, was er fahren kann, was dann auch schon was gebracht hat. Und bei Laktat ist es so, das ist eigentlich der spannende Ausblick, dass du das Laktat, ja, habe ich vorhin gesagt, als Signalmolekül auch gelten kann, als Laktohormon, die Signalmolekül zur mitochondriale Biogenese anregen kann. Das hat man in Tierstudien rausgefunden. Da hat man das halt gespritzt und festgestellt, ey, Laktat ist mehr vorhanden. Krasse mitochondriale Biogenese, krasse Adaptation, boah, super auf Ausdauerreiz angesprochen. Du könntest also quasi deinen Körper 20 Stunden am Tag vorgaukeln, du fährst Hit. Wie geil ist es? Aber da gibt es ein Problem. Und zwar, bei Tieren kannst du in einer Studienlage, war auch ethisch verwerflich, aber kannst du halt mehr machen. Und das wäre das Pendant bei Menschen von 300 Gramm Laktat pro Stunde oder pro Tag. Ich muss gleich mal raussuchen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es noch extremer war, aber wie ekelhaft ist das denn, wenn wir schon darauf sprechen, dass 5 Gramm oder 10 Gramm schwierig aufzunehmen sind, damit da was passiert. Und das finde ich aber spannend, weil theoretisch, wenn wir mal ein bisschen spekulativ sind, wenn wir sagen, es wäre eine Möglichkeit, Laktat in den richtigen Bereichen, jetzt mal, ne, verwerflich und nicht erlaubt zu spritzen, würde es aber bedeuten, du könntest wahrscheinlich, außer du hättest die Marker von ich sag mal, Weichmachern in der Nadel, aber könntest du Laktat an gewissen lokalen Stellen spritzen und dadurch eine Trainingsanpassung vielleicht hervorrufen. Ich sag nicht, dass es gemacht wird, ich habe keine Ahnung, aber es wäre theoretisch möglich.
Und dann fährst du Alpe d'Huez 600.000 Sekunden schneller als vorher.
Das würde die 100er vor zu maxen bauen. Aber nee, das ist jetzt so, das zeigt einfach vielleicht eher nochmal die, ganz ehrlich, auch die Relevanz von High-Intensity-Training und warum es interessant ist, auch mal Intensitäten zu fahren, nicht nur Low-Intensity-Volumen-Training. So, vielleicht kann man das ja auch ins Positive framen und das einfach als sportwissenschaftliches Tool nutzen, dass Laktat nicht schlecht ist und auch ein Zeichen in deinem Körper ist, dass das passiert. Aber es zeigt ja auch, okay, in hohen Mengen wird es auch einfach als Signalgeber für körperliche Trainingsanpassungen geben. Und das ist so ein bisschen wie die Kohlenmonoxid-Diskussion. War am Anfang auch nicht verboten, ist eine methodische Herangehensweise, absolut auch da verwerflich, weil es super gefährlich ist und wahrscheinlich wird es bei Laktat auch ähnlich. Aber es wurde dann relativ schnell natürlich auch genutzt, zu sagen, okay, dann haben wir halt aber jetzt einen Anwendungszweck dafür. Ja. Schauen wir mal, was damit passiert.
Glaubst du, das ist der Grund, warum sich das Level einfach über die Jahre so hochgeschaukelt hat? Man hat ein bisschen Kohlenmonoxid gemacht, bis es verboten war. Man hat vielleicht ein bisschen Laktat gespritzt, weil es am Ende keiner nachweisen kann. Weil wenn du auf der Couch hockst, ganz ehrlich, du hockst auf der Couch und du ballerst dir mit der Spritze Laktat rein.
Ja.
Dann kann der Dopingtester kommen, dann kann er den Laktatwert messen, sagt der Herr Pogacar, einfach mal fiktiv. Warum haben Sie ein 13er Laktat hier auf der Couch liegen? Hast du das gemacht, als wir aufgenommen haben in Mallorca? Mit deinem 3,5er Laktat? Als wir Podcast
aufgenommen haben? Ich glaube, es ist einer der Mitgründe, wenn ich mich so wegschepper, warum ich eine gute Trainingsanpassung irgendwann habe. Ja. Also irgendwann merke ich auch, das System kippt halt komplett. Ich komme gar nicht mehr klar auf das Training. Aber ich glaube, es ist auch eine heftige Anpassung, weil ich habe ja schon mal erzählt hier, dass ich auch über 20 Millimol mal produzieren kann. Und ich glaube, das macht schon was im Körper, wenn du das regelmäßig machst. Ob das gut ist, ist halt dahingestellt. Irgendwann ist es halt zu viel. Aber um da eine standardisierte Herangehensweise zu haben, müsstest du irgendwie auch noch Trainingszeitpunkt und Trainingsintervalle etc. nochmal mit quantifizieren, vielleicht noch muskuläre Stressmarker wie CK oder so messen, damit du halt wirklich feststellen kannst, okay, hat der Mann Sport gemacht und 13 Millimol sind erklärbar oder hat der jetzt hier gerade was anderes betrieben? Also wenn du jetzt Laktat zuführst und das eine Trainingsanpassung ist, irgendwo in Isola 2000, wenn du da rumchillst, ist halt vielleicht, keine Ahnung, spekulativ, aber kann halt schon ein Thema sein, ja klar.
Interessant. These, wenn ich in der Lage bin, mehr Laktat zu produzieren, kann ich dann schneller besser werden? weil ich mehr Signalkaskaden setzen kann.
Ich würde mich nicht auf diese Aussage festnageln lassen, weil mehr ist nicht unbedingt jetzt besser an der Stelle, aber man weiß halt, dass trainiertere Athleten und auch normale Nicht-Sportler, wenn man die beiden die gleiche Menge extern zugibt, dass die trainierteren Athleten es schneller abbauen. Das heißt, offensichtlich hast du nach Shuttling verbessert und ob jetzt mehr Produktion zu mehr Trainingsanpassung führt, kann ich nicht sagen, glaube ich auch vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht eine Präsenz dann schon. Das wäre auf jeden Fall spannend zu wissen. Wer mehr produzieren kann, wird besser. Mhm. Also, dass du so eine Art Washout-Hit-Block machst und danach irgendwie verbesserte Trainingsanpassung, anstatt erst 4 Wochen so low zu fahren und ja, dann halt Trainingsanpassung zu haben. Vielleicht auch ein Grund, warum eine Hit-Woche vielleicht ganz gut funktioniert. Nicht nur wegen dem VO2-Umsatz, weil du auch eine Woche lang ordentlich Laktat im System halt hast. Ja. Wie schon gesagt, ne, wir sitzen abends da mit dem Podcast auf, ich habe 4 Millimol Laktat im System und 3,8, was das war. Und das ist einfach schon 6 Stunden nach meiner letzten Trainingszeit her.
Eine Schwelle.
Ich bin die Schwelle beim Podcast. Das war wirklich so, das war Sweet Spot, war das. Hoher Sweet Spot. Ja, also spannend auf jeden Fall, das ein bisschen mal nochmal die Leute jetzt abzuholen, einzugrenzen. Also, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Spannend ist es auf jeden Fall, das Thema Laktat ist es ja wirklich, so als Second Fuel irgendwie. Da brauchst du aber gewisse Mengen, die jetzt aktuell einfach schwer bis gar nicht aufzunehmen sind, ohne dass du dich halt übergeben wirst. Dann ist es fraglich, ob die Produkte, die jetzt gerade auf dem Markt sind, wirklich auch Bioverfügbarkeit von Laktat so hochdrehen, dass du auch wirklich Nutzen davon hast. Den ja. Nutzen, den wir davon uns versprechen an gewissen Stellen, ist auch nochmal fraglich, weil es teilweise gar nicht evident nachgewiesen wurde, außer vielleicht in einer Studie zum Time-to-Exhaustion-Test. Okay, dann ist Bicarbonat aber vielleicht die bessere Wahl. Naja, und irgendwie das mit dem Lakthormon als Trainingsanpassung ist spannend, aber da kannst du auch Trainingsintervalle fahren, die vielleicht effektiver sind und weniger gefährlich und verboten, als sich Laktat zu spritzen.
Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Thema weitergeht. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich bezweifle, dass Tadej Pogacar mit einem Laktat-Gel gerade die Tour fährt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, vor allem da sind es durch das Sodium- oder Natrium-Laktat hohe Mengen an Sodium, dass bei gleichzeitig sehr geringem Laktat, also es sind glaube ich auf einem 90 Gramm Gel, was du mit Wasser mischen sollst, sind es dann 10 Gramm Sodium-Laktat. Wenn du aber auf 20 kommen sollst, dann musst du ja schon mal 2 davon, hast du auch schon mal 180 Gramm Carbs. Da geht es schon irgendwie los. Und dann hast du einfach so viel Sodium, dann bist du gerade mal bei 20 Gramm.
Also die Gefahr, sich dann, genau, und dann ist halt
die Gefahr gesagt, was ist viel größer als der potenzielle Benefit, von dem wir halt noch nicht so richtig wissen, ob er denn da ist. Also wenn sie es machen im Training und das Teil ihrer Fueling-Strategie im Rennen, dann haben sie es im Training schon gemacht. Irgendwie passt das Produkt nicht so richtig rein für mich, muss ich sagen. Und man muss auch sagen, Sodium-Laktat ist halt sowas, das ist einfach, das ist jetzt keine Neuerung. Ich glaube, das Produkt sieht für mich am ehesten so aus wie ein Shit, wir müssen jetzt was machen. Welches Laktat kann aufgenommen werden? Ja, Sodium-Laktat. Wir machen jetzt mal Laktat-Gel.
Ja. Irgendwie sehe ich das genauso. Also es ist halt auch vor allem, lässt sich das halt auch schön marketingmäßig verkaufen, ne? Also mit dem, wir haben erkannt, das ist gar nicht böse und wir haben erkannt, das ist ein Fuel und wir haben erkannt, wir packen das jetzt mit rein und wir haben nochmal erkannt, wir haben eine neue Methode, wie man es aufnehmen kann, also eine ganz andere Methode, die er irgendwie auch gar nicht erklärt. Ich möchte gar nicht so kritisch jetzt dem gegenüber sein, aber er hat gar nicht wirklich erklärt, warum, wie sie es gemacht haben, wie sie jetzt ein sogenanntes Exolaktat
geben. Das kann er halt am Ende nicht, weil ich glaube, das ist halt, und ich glaube schon, dass sie da auch eine Möglichkeit gefunden haben, das vielleicht besser zu machen. Und darauf bin ich eigentlich am meisten gespannt. Also inwiefern sie das hingekriegt haben, was die Methodik ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie dann publik wird oder es publik wird, wenn sie ein Patent anmelden oder sowas. Aber das ist, glaube ich, für mich so der spannendste Teil.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Und es ist halt so ein bisschen, wie Jürgen Trupp das sagte, ne? Big claims must come with big evidence. Und irgendwie ist da halt gerade noch der lack of evidence. Da ist noch nicht so richtig viel klar. Ich sag nicht, es ist halt super spannend. Als Sportwissenschaftler finde ich es mega interessant. Aber es, es ist nicht ein ganzheitlich gerade ein rundes Thema irgendwie. Es sind mehr Claims dahinter und die Leute jetzt denken, oh, da ist es der neue Supertreibstoff. Ja, seid mal vorsichtig, wartet mal ab. Und vielleicht, ey, ganz ehrlich, vielleicht, wenn wir den Podcast noch 15 Jahre lang betreiben, was weiß ich, sehen wir dann auf einmal, irgendwann, wenn uns ja die Themen ausgehen, dann kommt das Laktat auf einmal doch auf den Markt, dann können wir darüber sprechen. Aber dann sehen wir vielleicht wirklich, dass wir ein Produkt haben, was funktioniert. So, kann ja sein. So, dass es halt interessant ist.
Wird es. Also ich bin mir sicher, dass es auch weitergeht und ich bin mir auch sicher, dass das Fueling und der Bereich im Fueling weitergeht. Und das ist halt super spannend. In 10 Jahren lachen wir darüber, dass wir gesagt haben, 120 Gramm Carbs in dem und dem Ratio ist optimal. Ja, ich glaube, wir werden immer schlauer werden. Und genauso wie wir uns vor 10, 15 Jahren nicht unbedingt bewusst waren, was für eine Scheiße wir da im Training eigentlich machen, weil wir so wenig fuelen, ist uns jetzt sehr wahrscheinlich auch vieles nicht bewusst. Und dementsprechend ist es immer cool, wenn es Neuerungen gibt.
In 10 Jahren ist das 120 Gramm Carbs-Thema das thematische Pendant zu Flatter-Trikots.
Wahrscheinlich, ja.
Vielleicht, ja. Also das ist witzig. Aber wer übrigens heute sehr viel endogenes Laktat produzieren wird, das bin ich gleich, der sich hier gleich vorbereiten muss auf seinen scheiß Zeitfahren. Und ich, Lennart, ich sag dir ganz ehrlich, es hat gerade während unseres Podcasts, ich habe noch Stunde 40 bis Start und es hat echt eine Stunde durchgeregnet. Ich fahre gleich eine Wiese runter, die hat 14% und hat gerade eine Stunde durchgeregnet.
Mach alle Kameras an, die du hast.
Du Drecksack.
Und geh nicht zu viel Risiko.
Nee, ich glaube auch. Also wer sich das mal anschauen möchte, ich habe jetzt ein kurzes Reel veröffentlicht auf unserem Science-Kanal, checkt das aus. Da könnt ihr mal sehen, wie man 67 kurz auf dieser Wiese bekommt. Das werde ich heute nicht machen. Genau, übrigens auch da interessant, das Webinar, der Podcast war noch, hatte mal erklärt, es macht Sinn, Laktat sukzessive anzuhäufen, wenn du hast diesen Laktat-Oxidationsboost bei vermehrt Laktat, aber wenn du am Anfang zu viel Laktat produzierst, hast du so eine Art Oxidationsstau, dass am Anfang so ein bisschen, sag mal, der Abbaurate von Laktat gehemmt ist, wenn du zu viel am Anfang produzierst. Du triggerst ja an. Ich habe ja gesagt, je mehr Laktat, desto mehr Oxidation, desto mehr Boost hast du. Es macht also Sinn, das sukzessive zu steigern. Das heißt, es macht Sinn, wenn ich gleich beim Zeitfahren nicht Vollgas losfahre, sondern das eher so aufbaue, dass ich hinten raus mehr Gas geben kann, was Sinn macht, weil hinten raus der Anstieg ist.
Du machst einfach ein vernünftiges Warm-up, mein Freund, dann hast du das eh.
Ja, dann muss ich jetzt los.
Gut. Dann darfst du jetzt los. Ich hoffe, wir konnten eine interessante Folge hier aufnehmen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder zur Tour.
Machen wir. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis bald.
Ciao, ciao.